Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Sind wir wieder. Tatsächlich ein relativ langer Zeitraum, haben wir gemerkt, in dem wir nicht aufgenommen haben. Aber eigentlich war ja primär Länderspielpause. Jetzt sprechen wir über zwei neue Partien. Wir sprechen über die Chancen gegen die Eintracht. Wir sind heute zu dritt. Ich bin dabei, Jannis ist dabei und der deutsche Jesus back von den Toten zurück im Podcast, Max Jakob Lindemann.
Oh, es willkommen mit Jakob. Hallo, schön mal wieder dabei zu sein. Ich war ein bisschen prüfungsbedingt jetzt für längere Zeit raus, habe auch wirklich fast im Grunde gar keinen Fußball verfolgt. Genau, das war ja auch die letzten Male, als ich dabei war, war es ja auch schon so ein bisschen blöd. Aber jetzt freue ich mich auf jeden Fall wieder am Start zu sein. Genau, und ja, ich bin zurück.
Weißt du überhaupt, auf welchem Tabellenplatz die Spurs stehen? Kann man dir realistisch erklären, dass wir gerade Fünfter sind und noch Chancen auf die Champions League
haben? Ich hatte gesehen, dass wir vor dem Spiel 16. waren, und das sah ja schon wirklich arg aus. Jetzt weiß ich, dass wir 14. sind gerade.
Ja, vor dem Spieltag waren wir, glaube ich, aber auch 14., oder?
Das kann sein, ja genau. Also die Spiele, die dann vor unserem Spiel geschahen, waren wir, glaube ich, 16.
Ja, aber 16. heilige Scheiße. Das ist schon, egal in welcher Konstellation das jemals der Fall ist, 16. tut einfach weh. Ja, egal wie sehr wir uns jetzt in den letzten Wochen und Monaten bemüht haben zu sagen, ja, die Liga ist irgendwie egal. Wenn da du jemals am 30. Spieltag oder nach 30 Spieltagen auf Platz 16 stehst, dann tut das einfach nur weh. Ja, und Jannis ist dabei. Hi.
Hallo. Natürlich freue ich mich auch sehr, dass Max wieder dabei ist. Ich glaube, wir haben ja, seit ich fest dabei bin, auch noch nicht zusammen aufgenommen.
Nee, genau. Ich habe eben schon gesagt, darüber freue ich mich auch sehr, sehr.
Jo.
Ihr habt auch nicht, willst du kurz deine letzte Woche einmal in Worten zusammenfassen? Deine letzte Fußballwoche? Geht das?
Es geht wirklich nicht. Realisation ist noch nicht so richtig da. Also um mal alle abzuholen, ich sitze hier gerade auch im Arminia Bielefeld-Trikot. Ich bin da ja Dauerkarteninhaber und Mitglied. Und ja, wir fahren nach Berlin.
Es ist richtig crazy. Wie lange hast du war das am Dienstag? Ja, ne? Wann warst du wieder zu Hause?
Boah, also ich fasse mal kurz zusammen. So um 2 wollte ein Kumpel von mir raus. Und also aus dem Café Europa, das ist ja mittlerweile den meisten in Deutschland ein Begriff.
Ja, das kenne ich sogar.
Und ich wollte eigentlich noch gern ein paar Stunden bleiben, aber dann hat mir ein anderer Kumpel geschrieben, ja, der ist ein bisschen betrunken, komm mal bitte raus und so. Und dann waren wir um 2 draußen, waren aber noch bei Meckes und so, hat ewig gedauert. Und ich war um 6 Uhr morgens, glaube ich, zu Hause.
Nice, so muss das sein. So muss das sein.
Die Diskrepanz zwischen 2 Uhr und 6 Uhr morgens, das die gefällt mir.
Kein Uber bekommen, der erste Zug fuhr um 5.30 Uhr oder so. Es war eine lange Zeit.
Ja, aber krass, ne? Du fährst nach Berlin und dann auch noch nach Bilbao im Mai. Krass, ne?
Ja. Da gehe ich mal fest von aus.
Ja, das wäre natürlich.
Das wäre sick. Einfach so ein random. Wenn ich es zeitlich hinbekomme.
Jetzt mal
würde ganz, ich, glaube ich, nach Bilbao fliegen. Aber das ist noch ein sehr weiter Weg.
Also, weil, genau.
Ich meine, Tickets wirst du natürlich niemals bekommen, aber einfach nur in der Stadt sein, bei, währenddessen wäre natürlich auch super cool.
Bilbao ist bestimmt nett, nicht so schön wie Berlin, aber wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Ja, genau. Aber der Weg dahin ist noch weit. Wir sprechen dann auch noch darüber, was wir uns jetzt am Donnerstag von der Partie gegen Eintracht Frankfurt im Tottenham Hotspur Stadium erwarten. Aber wir reden erstmal über die vergangene Spurs-Woche, denn die war boah, nicht so gut. Ich meine, gegen Southampton konnte man jetzt am Sonntag gewinnen, aber die zählen nicht. Also gegen Southampton spielen ist diese Saison wie gegen Schalke in der Abstiegssaison 2020-21. Wenn du da nicht gewinnst, dann hast du einfach was ganz massiv falsch gemacht. Und das hat man meiner Meinung nach auch gemerkt. Also der Qualitätsstandard irgendwie in der Southampton-Mannschaft ist wirklich blamabel fast. Also sie waren richtig schlecht. Also es war super einfach und Tottenham war noch nicht mal gut.
Ja. Ich habe das Spiel nicht geguckt, aber ja. Das war mein Eindruck. Also
wir haben ja.
Ja, Rede. Nee, ich wollte gar nichts sagen. Ich wollte mir einmal kurz die Ausstellung anschauen, aber erzähl mal.
Ja, wir hatten eben vor dem Podcast schon kurz darüber geredet, dass Felix und ich auf jeden Fall das Spiel nachgeholt haben. Und ich habe eben die zweite Halbzeit in der Mathe-Vorlesung noch nebenbei ein bisschen geguckt und da hat auch ein Kumpel von mir kurz drauf geguckt und meinte, jo, das ist aber schon sehr, sehr, sehr dankbarer Gegner, da läuft ja wirklich gar nichts bei Southampton und so war es halt auch. 10 Punkte nach 31 Spielen, gegen die musst du halt gewinnen.
Die haben halt auch nur einen Tyler Dibbling.
Hat der gespielt überhaupt? Das habe ich auch gar nicht mitbekommen.
Ja, hat gespielt. Ja. Also der war jetzt auch nicht herausragend gut, hat in der ersten Hälfte eine gute Flanke zur wahrscheinlich besten Southampton-Chance im ganzen Spiel, abgesehen vom Tor. Mhm. War jetzt nicht herausragend. Also im Hinspiel fand ich ihn ja unfassbar gut, aber jetzt, da ist er mir nicht wirklich aufgefallen.
Aber ich finde auch wenn er nicht so richtig herausragende Szenen außerhalb dieser Flanke in der ersten Halbzeit hatte, habe ich bei ihm immer das Gefühl, wenn er am Ball ist, das sieht einfach richtig gut aus. Der verliert den Ball nicht, der geht ins 1 gegen 1 und spielt den Ball zurück. Da sind einfach wirklich kaum Fehler dabei und das in so einer dysfunktionalen Mannschaft.
Ja, also das ist wirklich, die Leute denken, ich hab das Spiel nachgeholt, weil ich gut vorbereitet sein wollte. Ich wollte einfach nur Tyler Dibbling-Content haben. Den musst du im Sommer holen. Also muss, keine Ausrede. Das ist ein absoluter Pflichttransfer, weil der wird dich auf Jahre hinweg auf ein neues Level heben können. Oder kann das auf jeden Fall.
Wusstet ihr noch, wie das Hinspiel ausgegangen ist?
Ja. Ich 5-0. Ja, genau. Denn ich wollte, da habe nämlich mal drüber nachgedacht. Wie viele gute Spiele, Ligaspiele, wir seit dem 4-0 Auswärtssieg gegen Man City hatten. Und ich bin auf 1 gekommen, maximal 2.
Moment mal, seit wann nochmal bitte?
Seit dem 23.11.2024, seit dem 4-0 Auswärtssieg bei Manchester City.
Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern.
Und danach
ein Spiel.
Kommst du auf ein gutes Premier League Spiel. Wenn es gut, wenn du fair bist oder bist nett bewertest, kommst du auf 2.
Ja.
Weil wir haben 5-0 gegen Southampton gewonnen und das ist das gute Spiel. Wir haben 4-1 gegen Ipswich gewonnen, aber wenn ich mich da recht entsinne, war das gar nicht so gut. Also das war schon, das sieht klarer aus, als es dann am Ende war. Und sonst wirklich nur Gurkenpartien. Also entweder verlieren die Spiele einfach straight up oder wir haben halt solche Siege wie gegen United oder Brentford, wo du es einfach dann am Ende sagen kannst, war schon auch ein bisschen glücklich. Also das ist wirklich Rückrunde in der Liga, absolute Katastrophe.
Ja. Jetzt, wo ich so lange nicht da war, wollen wir noch was über Southampton? Wir haben am Anfang schon vor der Folge schon drüber gesprochen, dass die jetzt auch ihren Trainer entlassen haben. Ihr habt mir gesagt, das ist das zweite Mal, dass nach dem Spiel oder in den letzten Jahren, dass der Trainer von Southampton dann entlassen worden ist. Ich wollte noch fragen, wer denn der Erste war. Also jetzt Juric.
Den habe ich wieder vergessen. Oh. Dieser Langhaar-Typ, der so ein bisschen aussah wie Peter Hyballa. der ist nach dem 5:0 geflogen. Wer war das nochmal?
Ach, diese Saison.
Russell Martin war sein Name.
Ah. Russell Martin, genau.
Ach, das hatte ich gar nicht.
Und jetzt auch keine Ahnung, ob man jetzt den Trainer dann nochmal entlassen muss. I don't know. Aber sie wollen halt verhindern, dass sie der schlechteste Premier League-Absteiger aller Zeiten werden. Und das können sie noch. Sie brauchen noch 2 Punkte aus den letzten 7 Spielen. Der aktuelle, sie sind gerade bei 10 Punkten und der Negativrekord liegt bei 11 Punkten von Derby County, das ist so 2007, 2008.
Derby County war es, genau. Ja.
Also, und sagen wir mal, du kannst dich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, das schaffen sie safe. Also so schlecht, wie die sind, würde es mich nicht wundern, wenn sie den Rekord quasi knacken. Aber irgendwie, ich habe immer so einen leichten Softspot für Southampton. Jetzt nicht, dass ich sie richtig gut finde, aber weißt du, dass ich so irgendwie mag ich diesen Verein doch ein bisschen. Hm. Und ich wünsche ihnen nicht, dass sie da als schlechtester Premier League-Absteiger aller Zeiten reingehen. By the way, weil ich glaube, mir ist letztens was eingefallen, ich glaube, ich habe in unserer Saisonvorschau den Hot Take gemacht, dass alle 3 Premier League Absteiger drin bleiben.
Ja, das sieht gerade ganz und gar auch, nicht so aus.
Also Premier League Aufsteiger und die steigen alle 3 safer. Also
ist das schon so safe, ja? Ist Ipswich auch schon abgestiegen?
Nein, rechnerisch nicht, nee, genau. Aber da liegen irgendwie 10 Punkte.
Ach ja,
zwischen,
krass, 12 Punkte zwischen denen und Wolves, das wusste ich gar nicht, das ist ja verrückt. Das ist ein langweiliger Abstiegskampf.
Übel.
Ja.
Das ist alles durch, das ist, oben geht halt so ein bisschen die Post ab, aber da irgendwie nach oben zu, oben zu gucken, tut halt auch so ein bisschen weh.
Ja, das stimmt.
Keine Ahnung. Wir hatten ein paar technische Probleme, die sich ein bisschen gezogen haben, dass wir keinen Plan mehr haben, wo wir waren. Ja, irgendwann haben wir über Tyler Dipling gesprochen. War das davor?
Ich glaube, das war schon abgeschlossen im Grunde. Wir hatten noch über die
Wir waren bei den Entlassungen.
Ja, genau.
Wir waren an dem Punkt, dass wir gesagt haben, dass Russell Martin der Trainer war, der abgestiegen ist. Dann habe ich gesagt, dass wir seit Man City nur kein gutes Spiel hatten. Und dann gab es die technischen Probleme, glaube ich.
Ja.
Das ist natürlich für die Leute, die gerade die Folge hören, auch saudumm. Aber das bleibt jetzt drin. Genau, aber der Liga-Run zusammengefasst ist eine absolute Katastrophe. Das ist uns allen klar, egal wie du es drehst. Ja, irgendwie ist ja egal, wenn du eh nicht unter die europäischen Plätze kommst, ist es prinzipiell erstmal irrelevant, ob du 9. wirst oder 14. Aber 9. fühlt sich viel besser an.
Safe, auf jeden Fall. Also. Ja, das ist eine richtige, also muss ich auch nochmal sagen, jetzt mit dem Abstand und so ein bisschen, es ist wirklich zum Abgewöhnen. Ne? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, so deprimiert oder so scheiße wie aktuell habe ich das noch nie gehabt. Also auch in der Zeit nach Conte nicht. Also ich finde es jetzt noch mal schlimmer. Weil man auch gar nicht weiß, wo es hingeht und was jetzt kommen soll und wie es besser werden soll. Also ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Folgen auch schon alles besprochen hattet, aber ich wollte es nur noch mal auch sagen.
Weiß ich gar nicht mehr. Also wir haben natürlich darüber gesprochen, dass der Stuhl von Postecoglou massiv wackelt. Mhm. Und ich war ja tatsächlich auch nach dem Chelsea-Spielen, habe ich ja sogar auch in die Gruppe geschrieben, dass ich wäre fein damit, wenn er entlassen wird, weil ich da das erste Mal wirklich in voller Besetzung das Gefühl hatte, dass die Spieler nicht hinter dem Spielplan, also dem Gameplan stehen.
Mhm.
Oder zumindest ihn nicht, also nicht gegen den Trainer spielen, aber nicht mehr dran glauben, dass das klappt. Das war gegen Chelsea schon wirklich scheiße.
Ja.
Also da die simpelsten Dinge haben nicht funktioniert. Also ich will ihn jetzt nicht als den Sündenbock rausnehmen, aber wie häufig Desinio Odogi in dem Spiel falsche Entscheidungen mit Ball am Fuß getroffen hat. Das war so ein Paradebeispiel dafür, dass gerade eigentlich nichts funktioniert. Und da bleibt, das sehe ich persönlich auch eben das Southampton-Spiel jetzt nicht als Besserung, weil es war halt Southampton.
Ja.
Das, wenn wir jetzt irgendwie 3-1 gegen, was weiß ich, zumindest gegen Brighton oder so gewonnen hätten, war eine sehr ordentliche Mannschaft, dann wäre das ein anderes Gefühl, aber wir spielen halt gegen einen, wenn nicht sogar den schlechtesten Premier League-Verein aller Zeiten und von da kannst du nicht dran messen, ob dein System funktioniert oder nicht. Gegen den wichtigen Gegner, gegen Chelsea, hat es eindeutig nicht funktioniert. Also zumindest im Ballbesitz. Ich fand uns in dem Spiel defensiv großteils okay. Ja. Keine Ahnung, was Mickey van de Ven beim 1-0 macht. Also war ich wirklich sauer. Warum deckt der Romero?
Ach ja, das war diese... Stimmt.
Vor allem, das ist so simpel. Ja.
Stimmt.
So, was macht er denn da? Wenn er einfach das Kopfballduell verliert, dann ja, fein. Mhm. Aber das sind so absolute Basics, die ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Wenn jemand im Rücken entwischt, okay, aber so viel Awareness musst du als Innenverteidiger halt einfach haben, dass dein einer Innenverteidiger den vor dir deckt und du denkst, vielleicht sollte ich mal gucken, ob in meinem Radius noch ein zweiter Spieler ist. Und es war ja auch nicht irgendwie ein Kopfballungeheuer, das da irgendwie hochgestiegen ist, sondern das Tor hat ja Enzo Fernandes gemacht.
Ja, genau, stimmt.
Also, keine Ahnung.
Das passiert aber wirklich bei jeder Flanke, die wir gegen uns bekommen. Das Gegentor gegen Southampton war ja auch wieder so, dass eine Flanke reinkommt und alle Spieler von Tottenham stehen im 16er und gucken in die Luft, wo der Ball lang fliegt. Währenddessen sind zwei Spieler von Southampton im Rücken, die einfach den Weg Richtung Tor machen und dann da frei stehen und abschließen können. Bei jeder Flanke, die reinkommt, es gibt keine Vororientierung von irgendwelchen Spielern. Alle gucken in die Luft, wo der Ball hingeht.
Ja, wie kann das sein? Also,
tja, das ist eine gute Frage.
Also, das ist immer noch an so vielen Grundsätzlichen auch nach der ganzen Zeit krankt, finde ich auch so komisch, ne? Und dann auch immer mal wieder was Neues. Also, da ist so gar keine, es funktioniert ja nichts mal irgendwie konstant, also ist jetzt so mein Eindruck, diffuser Eindruck über die letzten Monate. Es tut sich da wieder eine neue Baustelle auf, da wieder eine neue Baustelle auf, dann klappen Dinge, die vorher gut geklappt haben und dann, ja, irgendwie ist echt komisch.
Es ist ein bisschen, wenn es jetzt irgendwie bei uns daran kranken würden, dass wir tiefstehende Gegner nicht aufbrechen könnten, weil es wäre so ein logisches Problem, wo du sagen würdest, okay, du bist eine Ballbesitzmannschaft, die Gegner stellen sich hinten rein, damit hast du Probleme. Aber das ist ja nun wirklich nicht das Problem. Natürlich sind wir darin jetzt nicht absolut herausragend, aber wenn es an einer Sache in dieser Saison nicht gehapert hat, dann am Tore schießen als Ganzes, sondern das sind die absoluten Basics. Sowas wie, dass Flanken ordentlich verteidigt werden, das muss halt einfach stimmen. Und dann ist halt die Frage, liegt es da einfach am Trainer oder nicht an Postecoglou an sich, sondern am Trainerteam, ja. die Defensive coachen, ja. Liegt es an fehlender Kommunikation, an fehlender Hierarchie irgendwie in der Defensive oder so. Keine Ahnung, es ist auch schwer irgendwie aufzulösen, was das Problem für diese Sachen ist, weil wir haben schon mal gesagt, dass Van der Ven kein guter Kopfballspieler ist, aber das ist ja nicht das Problem. Es ist ja nicht das Problem, dass er die Kopfballduelle verliert, sondern dass er falsch steht. Und das darf eigentlich halt auf dem Niveau nicht in dieser Frequenz passieren.
Ja.
Du hast ja eben schon die Stimmung nach dem Chelsea-Spiel angesprochen. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen durchgedreht und war an dem Punkt angekommen, wo ich auch gesagt habe, ich will Postecoglou nicht mehr wiedersehen. Wir hatten keinen Torschuss in der ersten Halbzeit, dann die Geste zu den eigenen Fans. Ich muss aber sagen, das Southampton-Spiel, da hat mich die erste Halbzeit wieder ein bisschen in die andere Richtung gezogen. Ja, wir haben jetzt schon häufig gesagt, es war Southampton. Aber in der ersten Halbzeit, ich habe mal wieder vieles von den Prinzipien von Postecoglou gesehen. Es gab Rotationen, es gab viele Tiefenläufe von Johnson und Son, die dann von Berrival, Romero und Porro gesucht und auch gefunden wurden. Das Pressing sah häufig ganz vernünftig aus, gut energisch. Und ich finde, ich hatte auch das Gefühl, dass ein bisschen an der Restverteidigung gearbeitet wurde. Da waren häufig mehr Spieler im Zentrum noch, die einen Konter stoppen konnten, als wir gewohnt sind. Hat mich eigentlich positiv gestimmt. Die zweite Halbzeit war dann keine Ahnung, was da passiert ist. Es ist einfach nichts passiert in der Halbzeit. Aber ja, die erste Halbzeit fand ich eigentlich ziemlich in Ordnung.
Ja.
War sie auch. Ich glaube, die zweite war auch einfach ein... die Spieler hatten halt einfach keinen Bock, noch mehr zu investieren. Du bist fürs 2-0 gegen den Tabellenletzten. Du hast am Donnerstag das ultra wichtige Spiel gegen die Eintracht. Ich glaube, da war einfach die Luft raus. Die hatten einfach... nicht das Interesse, da noch viel, viel draufzusetzen, aber fühlt sich natürlich trotzdem scheiße an. Wollen wir mal kurz darüber reden? Eine Sache hat mich beim Southampton-Spiel nämlich wahnsinnig gemacht, und zwar die Aufstellung und die Wechsel. Also ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum Son dieses Spiel startet. Wir reden jetzt seit Monaten darüber, dass man seine Spielzeit gut regulieren muss. Mhm. Und dann spielt er irgendwie 70 Minuten durch. Matthijs Tell kommt nach 86 Minuten für Dominic Solanke. So was hat der eigentlich verbrochen? Das letzte Spiel, das er von Anfang an gespielt hat, da war er richtig gut als Right Winger. Danach keine
Tell Minuten meinst du mehr. Jetzt? Oder?
Tell, ja. Und Archie Gray, auch da die Frage, was hat er verbrochen? Weil das sind für mich so die perfekten Spiele, also vor allem gegen Southampton. Warum spielt da nicht der Spieler, der über Monate hinweg bewiesen hat, dass er gut genug ist für die Premier League, dass er schon bereit dafür ist? Warum spielt er da nicht endlich mal auf seiner Paraderolle im defensiven Mittelfeld? Ich raff's halt einfach nicht. Es ist ja voll okay, dass er Bentancur noch mehr vertraut und ihn gegen die Eintracht starten lässt. Aber warum denn nicht Bentancurs Minuten auch ein bisschen regulieren und ihn dann eben fürs Spiel gegen Southampton schonen? Also für die Eintracht. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen konnte, ist, dass er so viele davon spielen hat lassen, weil sie irgendwie mental nicht auf der Höhe waren und sich quasi so ein bisschen, ja, sagen wir mal, mental fit spielen sollten, ein bisschen Selbstvertrauen tanken sollten, aber irgendwie zieht das Argument für mich nicht so wirklich.
Vor allem hat man vorher, meine ich, auch gelesen, dass ich glaube, Van de Ven, Madison und Son auf jeden Fall auf der Bank sitzen werden gegen Southampton, war ja am Ende dann nur Van de Ven. Und ja, du hast den Tellwechsel angesprochen. Ich finde auch, Solanke hat eine schreckliche zweite Halbzeit gespielt. Er hat überhaupt nicht hinbekommen, vorne Bälle festzumachen. Hat ein, zwei, ich sag mal, dumme Abschlüsse genommen. Keine Ahnung, warum Tell erst so spät kam. Aber
der Charleston saß ja auch auf der Bank.
Ja, ist der auch schon wieder.
Das ist auch soweit. Ein Phänomen, ne?
Also Richarlison, wenn der nächste Saison noch bei Tottenham ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Saison, aber wer hier ein Spieler bei einem Verein wahrscheinlich gespielt hat, oder? Was ist das denn?
Aber er will doch bestimmt wieder bleiben im Sommer.
Er will es nochmal beweisen. Dann.
Ey, keine Ahnung, ich kann ja nachvollziehen, dass er nicht nach Saudi-Arabien will oder so, aber der wird halt nie wieder Spielzeit irgendwie sammeln bei den Spurs. Liegt einfach schon daran, dass er halt einfach immer verletzt ist. Du kannst halt gar nicht auf ihn bauen. Das sagt mir jetzt und dann in Bilbao köpft er uns zum Euroleague-Sieg. Ich sehe es doch. Wäre schon geil. Weil so prinzipiell ist Richarlison ja ein mega guter Sub. ultra Kopfballstark, total pressingstark. Das, er kann, wenn er fit ist, eigentlich massiv Terror machen von der Bank. Aber
bringt auch einfach eine gute Energie mit auf den Platz.
Terror und Bilbao.
Ja.
Ja.
Erstmal Frankfurt. Ich habe so Angst, dass die einfach in Frankfurt dann untergehen.
Das wollte ich nämlich gerade eben sagen, dass wir jetzt so sagen, ja, der wird geschont und vielleicht waren die nicht ganz da in der zweiten Halbzeit und das Spiel ist so wichtig und jetzt Donnerstag absolute No-Show. Das ist ja wohl nicht mal, also das ist doch wohl so klar, dass es so kommt, oder?
Ja, also ich meine, zumindest spielen wir daheim das Hinspiel. Also, aber was heißt zumindest? Ich sage ja gerade, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das Hinspiel irgendwie gewinnen, aber ich habe massiv Angst davor, dass wir unter der Stimmung, unter der Atmosphäre halt in Frankfurt dann einfach crumblen. Das würde
Hoffenheim
halt so...
Hoffenheim haben sie doch auch schon überstanden. Dann werden sie Frankfurt doch auch schaffen.
Istanbul haben sie nicht geschafft. Keine Ahnung, irgendwie ist es so schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass es all over die richtige Entscheidung ist, jetzt erstmal mit Postecoglou weiterzumachen, weil die einzige Alternative wäre halt Ryan Mason gewesen, jetzt unter der Saison. Und ob das jetzt wirklich so viel geholfen hätte, sei mal dahingestellt. Und ich meine, du kannst Postecoglou entlassen, wenn du gegen die Eintracht rausfliegst. Dann ist es eigentlich scheißegal.
Saison,
weil es gibt keinerlei Chance mehr, dass wir absteigen. Das ist durch. Wir haben zu viele Punkte. Aber dann ist halt spielsam nichts mehr. Und dann wäre ich auch sauer, wenn Archie Gray nicht jedes Spiel als defensiver Mittelfeldspieler startet. Möchte ich kurz erwähnen. Aber ja, irgendwie die Stimmung ist trotzdem relativ toxisch. Ich weiß nicht, ob ihr die Aussagen von Postecoglou nach dem Chelsea-Spiel irgendwie präsent habt.
Nicht so richtig.
Die fand ich ganz schlimm. Ich zitiere mal ein bisschen. At some point, I think the club needs to stick to something. If I say it now, it sounds self-serving and defeats the purpose. So maybe not now, but I think if you want to change the course of your events, you need to change materially a lot of things in terms of the way your outlook as a club. I've almost lasted 2 years, which is pretty good for Tottenham.
Das klingt aber auch klar, wie konnte.
Sagen wir mal, ja, der erste Part, der ist ja in einem gewissen Rahmen out of context noch vollkommen fair. Der letzte Satz, der ist schlimm, egal in welchem Kontext. Aber ich finde halt, du kannst solche Aussagen nicht tätigen, wenn du 14. bist. Das ist so, wenn du jetzt 9. wärst, oder 8., 9. und dann sagst, ja, wir haben halt einfach eine schwierige Saison, Punkt. Dann ist das eine ganz andere Debatte, aber wir spielen halt einfach eine gottlose Saison. Abgesehen von dem guten Beginn, fand ich spielerisch in die Saison hinein. Diese ersten 5 Spiele, wo wir zwar nicht so viele Punkte geholt haben, wie wir hätten holen sollen, aber wo wir wirklich einen sehr ordentlichen Fußball gezeigt haben und dann halt in einzelnen Spielen alle paar Monate mal, gibt es halt in dieser Premier League-Saison nichts, an dem du dich irgendwie aufrichten kannst. Natürlich hat das ultra viel mit den Verletzungen zu tun, aber ich finde halt einfach nicht, dass Postecoglou in der Situation ist oder in der Lage, solche Aussagen zu tätigen. Er muss halt beweisen, dass es sinnvoll ist, mit ihm weiterzumachen. Ja. Und das hat er halt in den letzten Wochen nicht geschafft. Und jetzt gibt es halt auch einfach keine Ausreden mehr. Abgesehen von Kulusevski sind alle fit. Und ja, Kulusevski ist arguably der beste Spieler dieser Saison. Aber das reicht mir nicht als Ausrede, da jetzt noch solche Performances hinzulegen, wie wir das in den letzten Wochen halt gemacht haben. Also ich meine, Chelsea-Spiel war furchtbar. Fulham war furchtbar. Bournemouth ging, glaube ich, halbwegs. Aber da waren wir auch schlechter. City habe ich komplett verdrängt und davor waren halt auch nur Gurkenspiele. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir in den letzten Wochen und Monaten irgendwelche richtig guten Performances abgeliefert. Selbst wenn du in die Euroleague gehst, ist da ja eigentlich nichts dabei. Ja. Das 3-1 gegen Alkmaar, das war okay. Hm. Aber jetzt auch nicht herausragend gut. Und dafür war das Hinspiel umso beschissener. Also, ja. Keine Ahnung.
Macht kein gutes, nicht so ein gutes Bild aktuell, Ange. Da hätte man wirklich auch immer gedacht, dass der große Kommunikator, das, was man ihm ja immer als mit auch größter Pluspunkt anrechnen konnte, ganz schön gelitten in den letzten Wochen, würde ich sagen. Ne? Und ich glaube, dass auch der Eindruck, selbst die Leute, die ihn eigentlich immer verteidigt haben, und ich habe ihn jetzt auch ja, nicht, dass ich ihn unbedingt sofort weghaben muss, aber ja, also wie gesagt, kein gutes Bild irgendwie so abgegeben.
Sag mal, wenn wir zweifeln, oder ich jetzt auch einfach mal nur auf mich bezogen, ich habe hier quasi Ange-Propaganda betrieben über die letzten 1,5 Jahre und ich hätte niemals gedacht, dass wir überhaupt an diesem Punkt ankommen, dass wir 14. in der Liga sind mit einem wirklich ordentlichen Team. Denn der Kader ist nicht perfekt, aber weit weg davon, irgendwie schlecht zu sein. Der ist so viel besser als vor 2 Jahren. Ja. Also der Kader, den
zum Beispiel
Mason damals übergeben hat, ist um Vielfaches schlechter. Also klar, die hat noch Harry Kane, aber abgesehen davon wirklich um viel, Vielfaches schlechter. Und dass wir überhaupt an dem Punkt ankommen, habe ich für ausgeschlossen gehalten. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir safe irgendwann die Premier League gewinnen, aber wenn du mich zu jedem Zeitpunkt quasi bis irgendwie November letzten Jahres gefragt hättest, ob es ein Szenario gibt, in dem wir vor dem 31. Spieltag auf Platz 16 stehen, hätte ich das wirklich für völlig ausgeschlossen gehalten.
Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Ja, du sagst ja auch der Großteil der Fans, der Meinung war, till the wheels fall off, wir stehen hinter Ange, die sind alle abgesprungen. Ja. Sind die Räder noch dran? Ich weiß nicht, wir fahren noch auf der Felge in der Euroleague, aber ja, selbst die größten Supporter verlieren langsam den Glauben.
Ja, und da sind natürlich die Ergebnisse dran schuld, aber da sind dann halt auch so, ja, seine, ich weiß auch nicht, ob er dann auch nicht mehr so richtig wusste, wie er darauf reagieren soll und dann so pumpig, passiv-aggressiv, bisschen verzweifelt wirkt es ja irgendwie auch, wenn er sowas sagt wie, ich bin jetzt 2 Jahre Trainer, das ist eine ziemlich gute Bilanz, also da ist ja scheinbar nicht viel übrig geblieben von seiner,
ja,
was er alles mal versprochen hatte auch.
Ich meine, du kannst jetzt vielleicht auch sagen, dass die Mannschaft einfach in der Liga nicht mehr die Motivation hat, was wirklich Großes abzuliefern, weil halt klar ist, dass es in beide Richtungen nichts Relevantes mehr gibt. Mhm. Das könntest du als Narrativ irgendwie darlegen, aber dann muss es halt am Donnerstag klappen.
Ja.
Und wir haben die bessere Mannschaft als Frankfurt, 100%ig. Also wenn du einfach nur die Spieler qualitativ miteinander vergleichst, hat Tottenham die besseren Einzelspieler. Mhm. Aber auf die Saison gesehen und aufs Spielsystem aktuell bezogen, ist Frankfurt Favorit. Und das steht völlig außer Frage. Wir müssen jetzt im Hinspiel auf jeden Fall auf Kulusevski noch verzichten. Vielleicht ist er zum Rückspiel da. Mhm. Das wäre sehr, 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 sehr wichtig. Aber eigentlich müsstest du halt gewinnen mit dem Kader, den Tottenham zur Verfügung hat. Aber realistisch, also glaubt ihr dran? Glaubt ihr, dass wir Frankfurt über zwei Spiele hinweg besiegen? Oder wie groß ist hier da die Chancen aktuell?
Willst du erst?
Frankfurt kommt aus einer 2-0-Niederlage gegen Bremen. Ich denke, es ist auf jeden Fall Hoffnung da. Du sagst es, unser Kader sollte besser sein. Du weißt es nie, es könnte auch wirklich ein Debakel werden. Es könnte auch sein, dass wir das Hinspiel 2-0 verlieren, das Rückspiel 3-0. Aber ich habe auf jeden Fall eine gewisse Hoffnung, dass wir weiterkommen. So krass habe ich den Glauben dann doch noch nicht verloren. Ich sehe uns schon im Bilbao.
Ich wollte gerade sagen, dass ich mache einfach weiter, oder?
Ja.
Ich wollte nämlich sagen, dass ich es mir nicht vorstellen kann, irgendwie, ich habe keine Ahnung, die ganze Saison, so wie die läuft, dann scheiden wir jetzt irgendwie auch. Ja, Hinspiel 2-0, Rückspiel auch irgendwie. Und dann ist vorbei und dann ist die ganze Saison gegessen und dann war das wirklich eine absolute Seuchensaison und dann kann man wirklich das würde so gut irgendwie die Saison zusammenfassen. Ich kann es mir irgendwie richtig gut vorstellen.
Das wäre so deprimierend.
Ja, eben.
Weil wir sind halt auch an dem Punkt, an dem wir einfach schwierig Top-Trainer überzeugen können, zu den Spurs zu kommen. Also wenn du Ange entlässt, wer würde denn Nachfolger werden? Also ich meine, natürlich werden halt immer wieder Namen in den Raum geworfen. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch schon über Leute gesprochen, wie Iraola und Marcus Silva, glaube ich auch. Aber ich würde halt von den realistischen Personalien quasi keiner wirklich überzeugen. Ist jetzt niemand da, wo ich sage, der ist es. Ich fände ein paar Sachen, also ein paar Trainer prinzipiell spannend. Also ich muss mich natürlich noch intensiver mit den einzelnen Leuten befassen, wenn Ange dann entlassen wird. Aber ein paar Leute finde ich spannend, aber die Namen, die mich begeistern würden, wie ein Simone Inzaghi oder ein Xabi Alonso, die sind halt beide überhaupt nicht holbar. Also die kriegst du halt einfach nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Das ist halt, ja, aber es ist so, es gibt halt einfach sonst, der Trainermarkt gibt nicht viel her.
Nee, auf jeden Fall.
Das ist,
auf jeden Fall.
Was sagst du denn zum Frankfurt-Spiel? Denkst du, wir schaffen es?
Puh.
Weil du schon wieder beim neuen Trainer bist.
Ich glaube, wir gewinnen das Hinspiel. So 2-1 oder so. Vielleicht 3-1, das ist bisher gut. Vielleicht will ich es mir einreden, aber irgendwie glaube ich dran. So irgendwie Hinspiel, knapper Sieg und dann Rückspiel, richtige Schlacht in Frankfurt und irgendwie ein Unentschieden. So 2-2. Wie gesagt, vielleicht glaube ich da einfach dran, weil ich es dran glauben möchte. Aber ich habe diese Saison, nicht häufig, aber ich habe diese Saison genug gute Spiele von uns gesehen, dass ich dran glauben kann, dass wir dieses Level auch gegen Frankfurt zeigen können. Und ich glaube halt einfach, dass die Mannschaft wird sich so zusammenraufen, weil sie selbst wissen, dass das einzig Relevante diese Saison noch. Also sie müssen dieses Hinspiel.
Man würde es annehmen, Man würde es annehmen, aber.
Ja. Weil, also man kann ja sagen, okay, die haben das wussten sie im Hinspiel gegen Alkmaar auch schon. Vielleicht haben sie Alkmaar unterschätzt. Die werden ganz bestimmt nicht Frankfurt unterschätzen. Die wissen, auf welchem Tabellenplatz sie stehen. Die ein paar von denen haben vor irgendwann ein paar von denen waren auf jeden Fall in Frankfurt in der Champions League schon dabei. Und sagen wir mal, wenn sie es nicht schaffen, gegen Frankfurt im Hinspiel wirklich mit absoluter Seriosität, mit absolutem Willen zu spielen, dann ist die Mannschaft verloren. So, was willst du dann noch machen? Und dann kannst also wenn es am Willen scheitert, kannst du das Postecoglou ja auch nur bedingt anrechnen. Also wenn das Spielsystem nicht funktioniert, okay, aber.
Naja, gut, die mentale Einstellung ist ja schon auch Trainersache, ne?
Ja. Safe, aber irgendwie erwarte ich von den Spielern selbst, dass sie für ein Euroleague-Viertelfinale sich selbst motivieren können. Stimmt.
Eigentlich würde man das annehmen, ja.
Du hast jetzt von der Option gesprochen, wir gewinnen das Hinspiel knapp und dann wird es eine Schlacht in Frankfurt und wir kommen so weiter. Ich mach mal den Take, dass wir nicht knapp durchkommen. Ich sage entweder, wir gewinnen überzeugend, nehmen Aufwind mit in die Liga und es wird so viel besser, es wird ein richtiger Turning Point und wir gehen in die nächste Saison auch mit Postecoglou. Oder wir scheitern krachend gegen Frankfurt, es wird ein Debakel und der Endpunkt mit Ainge.
Ja, also letzteres sehe ich auf jeden Fall auch. Ob wir einen Turnaround noch hinlegen, das weiß ich irgendwie, kann ich mir auch gerade nicht vorstellen, so richtig, aber...
Ja, aber es wäre schön final, weißt du? Also diese beiden Sachen, die so, wenn irgendwie, keine Ahnung, stell dir mal vor, man kommt jetzt irgendwie knapp gegen Frankfurt durch, man steht dann im Halbfinale, scheitert da dann, aber gegen wen auch immer wir dann spielen würden, ich habe völlig vergessen, wer unser Turnierbaum auf unserer Turnierbaumseite ist, ist egal, gegen irgendjemanden halt. Spielen in der Liga auch nur Gurken, irgendwie gegen einfach nur gurkige Partien. Und dann zieht sich das ja noch ewig. Weißt du, wenn du jetzt wenigstens krachend rausfliegst, ist in einer Woche alles vorbei. Dann kannst du den Rest der Saison halt wirklich let the kids play. Lass einfach die ganzen Leute ran. Dann spielt halt Mikey Moore und Archie Gray und dann ist irgendwie auch völlig egal. Aber wenn wir jetzt irgendwie noch bis zum Rest der Saison irgendwie rumkrebsen und irgendwie es sich nicht wirklich verbessert, aber wir halt dann irgendwie noch die Chance hätten, ins Finale einzuziehen, irgendwie habe ich darauf wirklich wenig Bock. Weil das macht diesen Podcast ja auch so ein bisschen langweiliger, wenn du jede Woche das gleiche Thema hast. Und zwar haben wir die Option, die Euroleague zu gewinnen, trotz der Leistungen. Das ist ja faktisch seit Wochen das, was wir besprechen. Und wenn wir jetzt wenigstens überzeugend gewinnen, dann wissen wir, ja, wir können das schaffen. Und wenn wir krachend scheitern, können wir uns wenigstens andere Themen annehmen. Aber keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gut, haben wir noch irgendwas? Irgendwas, was wir besprechen
wollen? Ich hätte noch eine Sache nach dem Southampton-Spiel. Wir haben schon, vermutlich wurde es in diesem Podcast schon 100-mal angesprochen, aber Kyle Walker-Peters im Sommer ablösefrei zurückholen als Rotationsoption sollte für mich weiterhin ein No-Brainer sein.
War ganz gut, ne?
Geh ich mit. Hm.
Ja.
Ganz okay. Oder?
Du machst halt nichts falsch. Hm. Wenn du in der wenn du nicht in die Champions League kommst, ist es von der Kaderregistrierung erstmal scheißegal, ob du ihn, da kannst du auch jeden anderen holen. Aber wenn du, nehmen wir mal kurz an, einfach nur aufgrund des Szenarios, nehmen wir mal kurz an, wir kommen in die Champions League durch die Euroleague, dann ist halt Kyle Walker-Peters als Club-Train-Spieler einfach super wichtig und dann hättest du plötzlich vier ordentliche Optionen auf den Außenverteidigern, also vier ordentliche Spieler. Also mal gucken, wie Odogi sie so macht, aber bin ich auch der Meinung. Ich glaube, das wär nicht so schlecht. Außer man holt halt einen richtig, richtig guten weiteren Außenverteidiger für links, aber so jetzt wie jemanden Ait Nouri oder so. Aber als ablösefreier Transfer machst du, glaube ich, bei Kyle Walker-Peters erstmal relativ wenig falsch.
Ja, wir werden es sehen.
Aber über die Transfers reden wir dann, ja, keine Ahnung, im Juni, Mai, was weiß ich. Tyler Dibbling wird auf der Liste stehen, das kann ich schon mal spoilern. Aber mal gucken. Ich bin gespannt, wie es gegen Frankfurt läuft. Noch ganz kurzer Tipp fürs Hinspiel jeweils.
2-0.
Was?
2-0.
Nochmal? 2-0.
2-0.
Max?
Ich sage, doch, 2-0. Nee, ich sage nicht 2-0. Ich sage unentschieden, 1-1.
Ich sage 3-1, komm. Das kriegen wir hin. Wir hören uns dann. Ich weiß gar nicht wann. wahrscheinlich nach dem Wolfsspiel wieder vor dem Rückspiel gegen Frankfurt. Bis dahin, wie immer, eine schöne Zeit und Common News Boys.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.